Also ich beginne mit einer detaillierten Einführung wiederum in das Seminar. Ich habe schon angedeutet, dass wenn wir über die, das ist auch allgemein bekannt, wenn wir über die Differenzen und Spaltungen in der heutigen Gesellschaft reden, dann sprechen wir, also wir oder nicht, wie auch immer, wird gesprochen, vor allem im angelsächsischen Raum, aus dem sozusagen diese ganze Diskussion kommt ja in erster Linie, über Class, Race and Gender. Na gut, darüber wurde sehr viel diskutiert und es gibt eine unübersichtliche Literatur. Aber ich möchte als Einführung mich sehr kurz mit drei Figuren befassen. Und das sind Marx, Nietzsche und Freud. Und das ist mehr oder weniger klar, dass wenn man über Class, Race und Gender spricht, dann spricht man in der Tradition dieser drei Denker in einer oder anderen Form. Man kann so oder so neue Stellungnahmen da abgeben und neue Literatur darüber schreiben und sozusagen den ganzen Diskurs buchen lassen, wie das auch passiert. Aber immer wenn man über Class redet, redet man eigentlich in einer marxistischen Tradition. Wenn man über Race redet, dann in einer nietzscheanischen. Und wenn man über Gender redet, also Sexualität, dann irgendwie ist Freud immer da, ja, und im Hintergrund. Und deswegen als eine Einführung bestimmte Bemerkungen, Kommentare eben halt zu diesen drei Autoren. Das, was ich sagen will, bezieht sich auch auf das gestrige, auf die gestrige Veranstaltung, nämlich gestern habe ich ja betont, diese Problematik des Denkens und des einheitlichen Denkens und der Zusammenhang zwischen der Idee des Denkens auf der einen Seite und dem Ideal des Denkens auf der anderen Seite und einer gewissen kulturellen Bestimmung oder sozialen Bestimmung des Einzelnen. Und das ist eben dieser Punkt, an dem die Brechung passiert im 19. Jahrhundert, um die Jahrhundertwende in erster Linie. Das ist sozusagen der Wasserscheide zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert. Und ich wiederhole ein paar Punkte in eine andere Richtung, vor allem für die, die gestern vielleicht nicht da waren, dass das Ziel der Philosophie immer das universale Denken war. Das heißt, der Versuch, so etwas wie ein universales Subjekt herzustellen oder zu entdecken oder zu erziehen, wie auch immer. Ja? Also wie dieses Subjekt zustande kommt, ob durch die Bildung, ob durch die, wie bei Plato, Reaktualisierung und Remobilisierung der Denkmöglichkeiten, die Subjekt immer schon da sind. Das ist dann die Frage der jeweiligen Richtung und philosophischer Einstellung. Aber was man im Endeffekt immer will, ist ein universales Subjekt, transkulturell, allgemeingültig, immer gleich denkend, das heißt logisch, systematisch, methodisch. Und die politische Dimension eines solchen Projekts, das ist das Projekt der Aufklärung schlechthin, politische Dimension ist ja ganz klar. Dieses Subjekt ist gleichzeitig ein Subjekt der Befreiung. Und zwar ein Subjekt der Befreiung von allen partikularen Mächten. Wenn ich also als Philosoph, Sie wissen, wie, Sie erinnern sich, wie der Rousseau, ja, nicht wahr, beginnt seine erste Schrift, indem er sagt, alle Menschen sind frei geboren, aber sozusagen befinden sich in der Kette. Und wenn ich mich frage, was meint er damit? Ja, das kann man so oder so lesen. Aber sicherlich ist es das geschrieben vor dem Hintergrund eine ganz klare Vorstellung darüber, was der Mensch ist. Der Mensch ist universell. Der Mensch ist universell. Und das, was der Mensch denkt, und zwar hier und jetzt denkt, und der einzelne Mensch, hat eine universale Allgemeingültigkeit. Und so entsteht ein gewisser Widerspruch zwischen der Fähigkeit des Menschen, allgemeingültig universal zu denken, auf der einen Seite, und der Tatsache, dass er in der Kette liegt. Und was heißt in der Kette liegt? Das heißt nichts anderes, als er durch die partikularen Mächte determiniert und begrenzt ist in seinen Entfaltungsmöglichkeiten. Das heißt, ich bin in eine Gesellschaft hineingeboren, zum Beispiel ist es Deutsche oder eine andere, muss ich also bestimmte Bräuche, eben Leitkultur, ja, deutsche Leitkultur übernehmen, oder auch nicht, ja, das ist egal im Grunde. Ja. Ob ich deutsche Leitkultur übernehmen will oder deutsche Leitkultur nicht übernehmen will, ja, das Problem ist, dass ich mich mit dieser deutschen Leitkultur überhaupt herumschlagen muss. Ja? Ich muss darüber nachdenken, was Herr Merz sagt und was da noch jemand dagegen sagt und so weiter. Und so frage ich mich als universelles Subjekt des Denkens, ja? Dass etwas denken kann, was allgemein gültig ist und für alle Zeiten und für alle Räume gleich gilt. Ja? Warum soll ich mich mit Herrn Merz überhaupt beschäftigen? Und zwar weder positiv, sondern negativ. Ja? Das heißt, mit ihm überhaupt zu beschäftigen, bedeutet schon in den Ketten zu liegen, ja? Sozusagen. Das heißt, dort begrenzt zu sein, im Denken begrenzt zu sein, wo der Mensch eigentlich frei sein sollte. Das heißt, der Mensch kann, ist fähig, universal zu denken, muss aber sich mit regionalen Mächten, partikularen Interessen, spezifischen kulturellen Begebenheiten abfinden, in einer oder anderen Form, indem man sich unterwirft oder indem man versucht, sozusagen ihnen zu entgehen. Und das Projekt der Aufklärung ist im Grunde der Versuch auf politischer Ebene, durch die Idee der Republik, durch die Idee der einer neutralen, für alle gleich geltenden Verfassung, diese Partikularität zu überwinden und politische Verhältnisse zu schaffen, die dem universalistischen Anspruch der Subjektivität und des Denkens angemessen werden. Nun, wir haben dieses Modell von, sagen wir, 4. Jahrhundert von Christus, mindestens in europäischer Kultur, bis Ende des 19. Jahrhunderts, also bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Das heißt, es handelt sich um die Jahrtausende einer gewissen philosophischen Grundeinstellung. Und so muss man schon bedenken, dass die Revolution, die da im 19. Jahrhundert passiert ist, zumindest ist es nicht die Revolution, ich würde nicht sagen, dass es eine Revolution ist, aber die Krise oder die Infragestellung dieses Ideals doch schon ein Ereignis ist. Na gut, auf der einen Seite ist es diese Idee der Befreiung und auf der anderen Seite damit verbunden auch die Idee des Friedens. Also der Frieden ist ein Zustand, angemessen auch diesem universellen Subjekt. Ja, dieses universelle Subjekt in seinem Denken ist friedlich. Ja? Wenn ich zum Beispiel etwas Logisches vollbringen will, zum Beispiel will addieren oder multiplizieren oder irgendwelche Theorien beweisen oder mich überhaupt logisch sozusagen für logische Ausführungen zu machen, zum Beispiel einen Vortrag zu halten, wie ich jetzt tue, ich brauche dafür gewisse Zeitbedingungen. Ja? Ich brauche eine Zeitreserve, die mir die Möglichkeit gibt, unbehelligt meinen Punkt zu entwickeln. Das kann ich nur im Frieden tun. Ja? Ich kann das nicht im Zustand des Krieges tun, indem ja plötzlich habe ich begonnen, irgendwelche Gedanken zu entwickeln, da jemand kommt und mich da schießt. Ja? Dann ist das ist der Gedanke nicht zu Ende. Ja? Ich gerate in eine gewisse Zeitnot. Ja, ich gerate in eine Situation, in der ich zwar die Fähigkeit habe, mich frei zu entfalten. Ich habe die Vernunft, diese Vernunft kann ich auch betätigen. Ich bin fähig, lange, ausführlich, fundiert einen gewissen Standpunkt zu vertreten, zu entwickeln und zu untermauern mit Beweisen, Beispielen und so weiter, wie Sie gehört. Allerdings habe ich keine Zeit dafür. Können Sie sich vorstellen, zum Beispiel die Situation des Wilden Westen, wo der Cowboy plötzlich beginnt, sozusagen ausführlich Pythagoras-Theoreme zu diskutieren. Ja, dann überlebt er sozusagen 5 Minuten nicht. Das heißt, es gibt eine gewisse Zeitnot, und dieser Zeitnot ist sozusagen ein kriegerischer Zustand. Und deswegen ist die Philosophie, hat sozusagen in ihrer, aus ihren eigenen Interessen heraus, also nicht aus der wie man so oft denkt, ja, aus dem Verständnis, aus dem Menschen und so weiter. So, die Philosophie, das Denken zu seiner eigenen Entwicklung, braucht bestimmte Vorbedingungen. Politischer Art, gesellschaftlicher Art. Einer ist, dass die Sache friedlich ist und die Argumentation entwickelt werden kann. Der andere Vorbedingung ist, dass partikulare Mächte die Entwicklung des Denkens nicht begrenzen und nicht beeinträchtigen. Na gut, und gerade an diesem Punkt kommt die vielfältige Kritik. Und sie beginnt tatsächlich mit Marx. Also Marx war derjenige, der sozusagen das zum ersten Mal wirklich tief philosophisch in Frage gestellt hat, mit dem Argument, die herrschende Ideologie ist immer die Ideologie der herrschenden Klasse. Also diese Formulierung, die 100-mal variiert wird in verschiedenen Formen, ist im Grunde nach wie vor das Einzige, was man letztendlich zu dieser Problematik von Class, Race und Gender sagen kann. Ja. Also diese Formulierung, die herrschende Ideologie ist die Ideologie der herrschenden Klasse, bedeutet nichts anderes als eine Umkehrung dessen, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, Marx hat sozusagen diese philosophische Forderung in einer umgekehrten Form, in Form einer Umkehrung dargestellt und damit gesprengt. Das heißt, wenn ich sage, die Philosophie, wenn sie sich entwickelt und so wie sie sich entwickelt, das Denken überhaupt, dazu führt, dass es Frieden und Überwindung des Partikularismus und das und jenes daraus folgt, ja, als Weiterentwicklung und Entfaltung des philosophischen Projekts in der Wirklichkeit selbst, dann sagt Marx, dass die Philosophie ohne diese Vorbedingungen, das heißt ohne diese strukturelle, politische, soziale, materielle Vorbedingungen, gar nicht zustande kommen kann, erstmals. Das heißt, nur wenn es friedlich ist, nur wenn der Mensch viel Zeit hat, nur wenn der universelle Anspruch schon durchgesetzt ist, auf der praktischen Ebene, wird der Mensch in eine soziale, politische und materielle Position versetzt, in der er die Fähigkeit erwirbt, überhaupt systematisch, friedlich, logisch, universell zu denken. Das heißt, unsere Fähigkeit zu denken ist sekundär in Bezug auf unsere politisch-gesellschaftliche Position. Und zwar muss es eine Position der Herrschaft sein, weil nur der Herrschende ist imstande, für sich diese Zeit in Anspruch zu nehmen, für sich angenehmes politisches Umfeld, soziales Umfeld, materielles Umfeld zu schaffen, eine Zeitreserve zu mobilisieren, die dadurch entsteht, dass die anderen diese ganze Zeit arbeiten und keine Zeit haben. Ja? So beginnt eigentlich die Philosophie unter der Bedingung der Sklaverei, nicht wahr, in der Antike. Das heißt, in der Situation, in der ein gewisser Schicht der Gesellschaft, eine gewisse Schicht der Gesellschaft, sozialpolitisch, kulturell garantierte Möglichkeit bekommt, eine rein kontemplative Lebensweise zu führen. Also sich völlig der Kontemplation und der Analyse und dem Denken zuzuwenden, wobei die materielle Arbeit von anderen Schichten der Gesellschaft verrichtet wird. Diese Situation bleibt bestehen bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir immer noch Kloster und Klosterleben in Europa. Wir haben Klosterleben in Tibet bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wir haben immer noch Klosterleben. Das heißt, wir haben immer noch gesellschaftlich garantierte wieder kontemplative. Das heißt, Situation, bei der der Mensch seine ganzen Zeitreserven nur dem Denken widmen kann und dem Gebet, was eine Form des Denkens ist, und der Kontemplation. Wobei die anderen seine Arbeit, also physische Arbeit, seine Existenz sicher verrichten. Mit dem Zeit des 19. Jahrhunderts, also mit der Mitte des 19. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts verkommen und zerfallen im Grunde Kloster, Klosterkultur verschwindet. Universitäten weitgehend auch in ihrer alten Form. Und heute haben wir zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeit für ein kontemplatives Leben. Universitäten, Universitätsprofessoren sind Manager, die ganze Zeit Geld beschaffen müssen, das ist ihre Haupttätigkeit oder ihre Reiseorganisation sein und so weiter. Ein Universitätsprofessor heutzutage ist ein schlecht bezahlter Manager und sonst nichts. Er arbeitet meist in der Wirtschaft, aber wird dafür schlecht bezahlt. Wenn Sie Klöster überhaupt überleben wollen, dann machen Sie karitative Arbeit, das heißt, die Kontemplation ist nicht mehr möglich. Die Kirche ist nicht kontemplativ, sondern karitativ, das heißt, arbeitet wie verrückt. Unter schlechten Bedingungen. Und so geht man weiter und weiter. Ja, wir haben tatsächlich, ich möchte sagen, dass dieser Umschlag, dass diese Wende, die ja Marx herbeigeführt hat, und diese Formulierung Mitte des 19. Jahrhunderts, war keine nur gedankliche Wende, sondern diese Wende ist geführt und hat geführt zu einer effektiven sozialpolitischen Abschaffung der traditionellen Voraussetzungen für das Denken. Ich denke, das Denken ab einem gewissen Punkt im klassischen Sinne des Wortes nicht mehr möglich ist. Die Menschheit ab Mitte des 19. Jahrhunderts denkt nicht. Stattdessen ist die Menschheit kreativ geworden. Ja, das ist eine völlig andere Angelegenheit. Deswegen sagt man, man muss kreativ sein. Man sagt nicht, man muss denken. Also kreativ zu sein, nimmt keine Zeit in Anspruch. Ja, man kann sozusagen einen Einfall haben. Ja. Dann, ja, und zwar momentane Einfall. Ja. Und das ist im Grunde ein Ideal, das ist ein ideales Ready-Made, ja, von Duchamp. Ja. Man arbeitet nicht, man tut nichts, man denkt auch nicht, sondern man merkt sich was, was einem gefällt, anderen auch, und dann ist man kreativ. Ja. Das heißt, die Kreativität ist das Denken sozusagen unter der Bedingung eines absoluten Zeitmarkes. Wir können also sagen, dass die theoretische Abschaffung des Denkens zu seiner realen zeitpolitischen Abschaffung geführt hat und dass man ab einem gewissen Zeitpunkt grundsätzlich nicht denkt. Ich nicht denken kann, weil die sozialpolitischen Bedingungen für das Denken einfach fehlen. Na gut, und also Marx hat das formuliert, dieses Prinzip, die Ideologie, also das Denken ist ja der Das herrschende Denken und die herrschende Ideologie ist die Ideologie der herrschenden Klasse. Was bedeutet das in erster Linie? Das bedeutet in erster Linie, dass es so etwas wie ein Frieden nicht gibt. Es gibt keinen Frieden. Und das ist ja im Grunde der springende Punkt und die sprengende Kraft. Marx hat als erstes gesagt, der natürliche Zustand der menschlichen Existenz ist der Krieg. Es gibt keinen Frieden. Ja, und kann es auch nicht geben. Und dieser Krieg ist der Klassenkampf. Ja, die Klassen in einer Gesellschaft sind in einem Zustand des permanenten Krieges. Und wenn es ein Frieden herrscht, dann ist es eine Illusion, dann ist es eine Unterdrückung. Das bedeutet, dass nichts anderes als eine Klasse die Herrschaft erlangt hat und die andere Klasse unterdrückt. Das heißt, der Frieden ist immer eine Illusion. Der Frieden ist immer Effekt und äußer Aushängeschild einer radikalen Unterdrückung. Die Feindschaft bleibt immer erhalten, der Kampf geht weiter, nur dieser Kampf ist ja kein bewaffneter. Und in diesem Sinne ist es besser, dieser Kampf zu einem Bewaffneten zu machen. Ja, das Proletariat, er muss revolutionär werden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass das Proletariat muss verstehen, dass er immer schon im Krieg lebt. Und dass es keinen Frieden gibt, ja, sondern es gibt einen Krieg ohne Waffen, ja, einen Krieg ohne Blut, in dem das Proletariat unterliegt oder unterlegen ist. Und sozusagen, das Proletariat muss nur sozusagen zum Vorschein bringen, was immer im Wesentlichen sich immer schon abspielt in der Tiefe der Gesellschaft. Und wo diese Klassen, warum treffen sie diese Klassen so unversöhnlich? Ja? Warum entsteht dieser Kampf und warum ist dieser Kampf nicht zu überwinden? Warum gibt es keinen Frieden? Ja? Es kann keinen Frieden geben. Das ist technologiebedingt. Ja, und zwar, Technologie ist ja das Gegenteil der Wissenschaft. Man spricht sehr oft über unsere Gesellschaft als eine Wissensgesellschaft oder Gesellschaft der Wissenschaft. Das ist sicherlich nicht richtig und eine Illusion. Wie ich schon gesagt habe, das Denken ist in unserer Zeit nicht möglich und die Wissenschaft ist in unserer Zeit auch nicht möglich. Das Wissen ist auch nicht möglich. Sie sind nicht möglich, weil die Zeit dazu fehlt. Ja, wie gesagt, die Zeit und die Bedingungen dazu fehlen. Was ist die Wissenschaft? Die Wissenschaft ist eine gewisse Einsicht in die Beschaffenheit der Welt. Eine systematische Einsicht in die Beschaffenheit der Welt, dass ein Subjekt sich aneignen kann. Nun, solche Subjekte gibt es ja in der modernen, der heutigen Welt überhaupt nicht. Ja? Wir haben keine Ahnung über die Beschaffenheit der Welt. Wir wissen so ziemlich vage, dass es irgendwelche Elementarteilchen sind oder ich weiß nicht was. Ja. Aber im Grunde, wenn wir über das Wissen sprechen, dann sprechen wir nur über das Wissen des anderen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es jemand weiß, aber nicht wir. Ja? Das heißt, wenn zum Beispiel es über die Physik die Rede ist, dann sagt, ja, es gibt doch Physiker. Und die Physiker, sie wissen was über die Physik. Ja. Nun, wenn man aber einen Physiker fragt, ob er etwas von der Physik weiß, dann sagt er, eigentlich nicht, weil mein Institut zu wenig subventioniert ist, wir kriegen zu wenig Geld, wir haben keine richtige Apparatur. In der Silicon Valley, ja, die wissen vielleicht was, ja, weil sie sind besser finanziert. Aber fährt man in der Silicon Valley, dann sind die alle, diese Labors und so weiter, geheim. Ja. Das heißt, keiner weiß, was der andere macht. Und alle insgesamt denken, dass derjenige, der später kommt, also nicht der Physiker, der tatsächlich heute lebt, ja, sondern ein späterer Physiker wird schon besser wissen. Ja, so wie zum Beispiel, wenn man jedes Buch liest, ja, jetzt gibt es eine Explosion der Bücher über die Wissenschaft und da steht ja immer, in 20 Jahren werden wir schon besser wissen. Ja. So. Das heißt, es ist nur der andere, der weiß. Ja. Es ist niemals ich. Entweder weil er besser speziell ausgebildet ist oder weil er woanders lebt, vor allem weil er besser finanziert ist, aber wenn es schon nicht das, dann weil er später geboren ist und durch die Gnade der späten Geburt ja besser informieren kann und so weiter. Das heißt, es ist immer jemand anders. In diesem Sinne, die Wissenschaft als meine Fähigkeit, also sozusagen wie das Wissen überhaupt definiert wurde von Plato bis Husserl und weiter. Das ist meine Fähigkeit, etwas zu wissen. Also dieses Wissen ist erledigt. Ja? Wir glauben grundsätzlich nicht an meine Fähigkeit, etwas zu wissen. Wir glauben, dass irgendjemand irgendwann irgendetwas wissen könnte. Ja? Und das ist viel mehr Esoterik, ja, als Wissen im klassischen aufklärischen Sinne des Wortes. Der Guru weiß schon, ja, ich weiß so. Der Physiker weiß schon, der Arzt weiß schon, was er tut. Ja, so. Na gut. Dann, was wir tatsächlich haben zur Verfügung, das ist nicht das, was uns vereint, also das Wissen, was vereinen sollte, sondern das, was uns trennt. Ah, das ist die Technik. Ja, die Technik trennt uns, ja, und schafft partikulare Zustände, weil einige können die Technik benutzen, andere nicht. Einige haben Eigentumsrecht, man kann Eigentumsrecht haben auf das Wissen, aber auch die Technik schon. Und so, und das war das Hauptargument von Marx. Er hat nämlich gesagt, dass der Technik und Entwicklung der Technik intim, notwendig, unausweichlich verbunden ist mit der Frage des Eigentums. Und die Frage der Benutzbarkeit und Benutzungsrecht einer Technik. Im Unterschied zum idealen Verständnis von Wissen. Ja, Wissen ist, also man versucht so geistiges Angebot zu reden und so weiter, aber das ist sicherlich, auf der anderen Seite klappt es nicht, ja, wir wissen. Genauso aber, wie es mit der geistigen Eigentum nicht klappt, klappt es nicht mit der Abschaffung des Eigentums auf die Technik. Ja, wir haben das in der Sowjetunion erlebt. Und erleben das täglich hier aber anders. Die Technik ist mit Eigentumsverhältnissen zutiefst verbunden. Die sind dadurch determiniert, in der Technik ist auch dadurch determiniert. Und das bedeutet, dass die Eigentumsverhältnisse in einer technologischen Gesellschaft automatisch einen Konflikt führen zwischen denen, die dieses Eigentum haben und denen, die dieses Eigentum nicht haben. Und es handelt sich um einen Konflikt, oder einer Spannung, einem Klassenkampf, der bis zu einem gewissen Grad zugeschüttet werden kann, ja, dadurch, dass es in bestimmten Gesellschaften, wie es in westlichen Gesellschaften, sozusagen die Diktatur der Eigentümer der Massen entwickelt ist, dass das sozusagen keinen Widerspruch sich regt und so weiter und so fort. Aber dieser Zustand ist kein Friedenszustand, sondern das ist der Zustand einer Pause in einem grundsätzlich unausweichlichen, unüberwindbaren Klassenkampf. Wir haben also eine Situation, bei der beim Marxischen Denken, bei der die Gesellschaft als technologisch definierte Gesellschaft unausweichlich, radikal und unüberwindbar durch kein Denken, keine Verfassung, keine Philosophie, keinen Universalismus überwindbar, gespalten ist in feindliche Klassen. Und die potenziell den ewigen Kampf gehen wir führen und führen müssen. Und das war der erste Versuch, gelungene Versuch, sozusagen das klassische Denkideal aus der Angel zu heben. Das heißt, zu zeigen, Das ist so wie ein Subjekt, einheitliches Denken, allgemeingültige Wahrheit und so weiter nicht gibt. Weil die Produktion der Wahrheit, die Produktion des Denkens keine ideelle, sondern materielle Prozesse sind. Als materielle Prozesse sind sie abhängig von den materiellen Bedingungen, in denen der einzelne Mensch lebt. Und da diese Bedingungen gespalten sind, ist auch die Produktion gespalten und heterogen. Man kann sozusagen auf der idealen Ebene zu einer Homogenisierung des Denkens kommen, wenn auf der Basis des Denkens die Spaltung ständig am Werk ist und der Krieg herrscht. Nun, Nietzsche hat diese Idee weitgehend überwunden, hat aber übernommen, hatte diese marxische Idee übernommen, zwar sehr explizit übernommen, und eben von Marx. Nun, er hat Klassen durch die Rassen ersetzt und dadurch das marxische Denken radikalisiert. Denn beim marxischen Denken gibt es immer so ein bisschen die Möglichkeit, daraus eine Manager-Ideologie zu machen. Und das ist genau das, was schon Engels angefangen hat, der Fabrikdirektor war, in seinen späteren Schriften und was jetzt im Grunde zur Ideologie der westlichen Welt geworden ist. Ich würde sagen, die faktische Ideologie der westlichen Welt ist eine englische Variante des Spätmarxismus. Mehr oder weniger alle glauben, dass es so etwas wie Technodeterminismus gibt, dass die Technik sozusagen evolutionär sich entwickelt, dass jede technische Entwicklung an der Basis der Gesellschaft zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Strukturen führt und dass die Aufgabe des Menschen ist, an diese veränderten Zustände anzupassen und dass das Bewusstsein und das Denken der Menschen, auch die Kunst und Kultur und so weiter, abhängig sind von den gesellschaftlichen Verhältnissen, die gesellschaftlichen Verhältnisse abhängig sind von dem Stand der technologischen Entwicklung. Das ist das, was man bei Engels nachlesen kann. Nach dem Tod von Marx hat er sozusagen die ganze Theorie entrevolutionisiert und entschärft. Und in dieser entschärften Form ist es zu geltender Ideologie heutzutage geworden. Nun, Nietzsche beginnt seinen Diskurs als eine Reaktion auf dieses gemäßigte Programm der deutschen Sozialdemokratie. Und will das Unversöhnliche. Er will sozusagen den Krieg, der sich als solcher radikal zeigt. Und deswegen ersetzt er Klassen durch Rassen. Etwas, was in Frankreich schon mal probiert wurde im 18. und 19. Jahrhundert. Und gleichzeitig die Kritik des Wissens radikalisiert. Das Wort Rasse ist ja nach der Erfahrung des nationalen Sozialismus in Deutschland nicht so gebräuchlich. Aber was stattdessen gebräuchlich ist, ist noch schlimmer. Ja? Nämlich multikulturelle oder kulturelle oder wie auch immer. Immer wenn ich da halt darüber die Rede ist, dann wird jemand gezeigt, wie Inder aussieht oder schwarz oder wie auch immer. Ja? Und da sagt, ah ja, das ist wirklich so eine multikulturelle Versammlung. Das ist nicht multikulturell, das ist multirassisch. Alle diese Leute könnten genauso die gleiche Kultur haben und haben sie ja auch. In diesem Sinne, in Amerika zum Beispiel, wird ja unterschieden zwischen multirassischen Gesellschaft und multirassischen Kultur und multikulturell. Und die sind überhaupt nicht identisch. In Deutschland werden sie im Grunde identisch, als identisch gedacht. Man kann als Schwarze oder als Asian American oder whatever Teil der amerikanischen Kultur sein. Und man kann als Weiße, der aus Frankreich emigriert, seine kulturelle Identität pflegen. Ja? Das ist sozusagen, das sind völlig unterschiedliche Probleme. Also was in Deutschland immer wieder passiert, ist, dass multikulturell im Grunde ist so ein Synonym für multirassisch. Na gut, und so würde ich eher auf dem Wort Rasse bestehen, weil die Rasse irgendwie zumindest, es ist klar, worum es sich handelt. Es handelt sich halt darum, dass Nietzsche eben behauptet, dass der Klassenkrieg eigentlich ein Rassenkrieg ist, ja, weil Dominanz einer Gruppe in der Gesellschaft nicht durch die Entwicklung der Technik zunächst einmal, übrigens, das kann man bei Marx auch schon finden, ja, alles ist eher bei früheren Marx, das überlegen, dass sozusagen die Herrschaft nicht durch die Technik erst entsteht, sondern die Technik untermauert nun diese Herrschaft, die auch früher erlangt worden war, und zwar in einem Rassenkrieg. Die Überlegung findet man schon bei Marx, der sagt, dass im Grunde industrielle Herrschaftsverhältnisse Fortsetzungen der vorindustriellen Herrschaftsverhältnisse sind und eben kontinuierlich fortsetzen die Herrschaftsverhältnisse, die sich schon etabliert haben. Und Nietzsche sagt das, dass diese vorindustrielle, also ursprüngliche Herrschaftsverhältnisse, haben sich etabliert als Effekt des Kampfes zwischen verschiedenen Völkern, Ethnien und Rassen eben, so dass wir nur auf der Oberfläche eine homogene Gesellschaft haben. Eigentlich haben wir eine Gesellschaft, die innerlich rassisch gespalten ist. Und in sich dieser Spuren des Rassenkampfes trägt. Und zwar die Spuren dieses Rassenkampfs heißen die Wahrheit und das Wissen. Nietzsche sagt eben nämlich, dass das Wissen und die Wahrheit, also alle diese philosophischen und sonstigen Formen, Figuren, sich abhängig sind vom Gedächtnis. Das heißt, man muss ja fähig sein zu erinnern und überhaupt fähig sein zu denken und zur Wahrheit kommen zu wollen. Allerdings, was ist das Gedächtnis? Das ist der Effekt der Folter, Unterdrückung und Terror. Ja. Das heißt, nur derjenige Mensch, der systematisch terrorisiert, gefoltert und erniedrigt wird, bekommt das Gedächtnis. Derjenige, der das nicht der Folter systematisch unterworfen wird, genießt einfach das Leben und vergisst das. Ja, ja, sozusagen so das Ideal der Lifestyle-Kultur, ja, die wir tatsächlich im Fernsehen bekommen. Das heißt, der Arier, blauäugige blonde Bestie, die nur aggressiv genießt. Ja? Sie hat keine Kultur. Übrigens, wenn man mit blonde Bestie spricht und so weiter, vergisst man, dass die blonde Bestie und so weiter ist eine Maschine bei Nietzsche zur Kulturerzeugung. Das heißt, die blonde Bestie ist an sich ein absolut uninteressantes Gegenstand. Und das sagt ja Nietzsche ständig, ja, dass die blonde Bestie, dieses arische Tier, ja, das ist absolut sozusagen einfältige und irrelevante, an sich völlig uninteressante, banale, vulgäre Erscheinung. Was interessant ist, ist gerade, und da wiederholt er sich Hegel und sein Dialektik von Herr und Knecht 1:1. Was interessant ist und was die Leute interessant macht, ist nicht zu foltern und nicht zu herrschen, sondern beherrscht und gefoltert zu sein. Weil diejenigen, die von der arischen Bestien gefoltert und beherrscht worden sind, die entwickeln das Gedächtnis und das Erinnerungsvermögen und damit sie werden tief. Sie bekommen eine Tiefe, das sagt Nietzsche. Also das Schlimmste und das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass das Gedächtnis und damit Tiefe bekommt, das Innenleben. Ja. Die arische Bestie, die blonde blaue, hat genießt nur, hat deswegen keine Tiefe und kein Innenleben. Erzeugt aber die Tiefe und das Innenleben bei der anderen. Und die erfinden die Wahrheit. Mit dieser Wahrheit bekämpfen sie die blonden Bestien, also sie bekämpfen ihre Herren mit perfiden Mitteln des Wissens. Ja. Da wiederholt im Grunde die ganze Figur des Herrn und Knechts bei Hegel. Und jetzt, in dieser zweiten Stufe, und erst in dieser zweiten Stufe, auf dieser zweiten Stufe, tun, weil Nietzsche generell tierfreudig, Freund war und sozusagen eigentlich ein sehr von Mitleid getriebener Mensch, tun ihm die blonden Bestien leid. Sie tun ihm leid, nicht im Zustand, der ursprünglich archaischen Zustand, als die anderen gefolgt haben und so weiter, sondern als in ihrem jetzigen Zustand, ja, als sie sozusagen machtlose, verfolgte, unglückliche Genießende sind, ja, die plötzlich sich wiedergefunden haben inmitten einer Arbeitsgesellschaft, die sie in ihrerseits jetzt total terrorisiert. Ja. Dann diese Bestien werden dann dekadent, das heißt, sie arbeiten nach wie vor nicht, sind aber gleichzeitig unglücklich. Ja. Und in diesem dekadenten Zustand mag sie ja auch Nietzsche ganz besonders, weil er alle sozusagen zu kurz gekommene, unglückliche Gestalten legt. Also in unserer Zeit sind die blonden Bestien sozusagen nette, ratlose, verlorene Geschöpfe. Ja. Man muss sich aber nur erinnern, dass irgendwann waren sie diejenigen, die ihr eigenes Unglück produziert haben, indem sie durch die Folter und Terror andere dazu gezwungen haben zu denken. Ja, und jetzt sind sie Opfer dieses Denkens geworden. Wie auch immer, haben wir bei Nietzsche eine Situation des wirklich des ewigen Kampfes. Ja, im Unterschied zu Marx, bei dem ein drittes Element immer im Spiel ist. Und das dritte Element ist die Technik. Die Entwicklung der Technik ist ein objektiver, selbst nicht gespaltener, selbst rein evolutionär, nicht revolutionär, sich vollziehender Vorgang. Revolutionen, Herrschaftskämpfe, Klassenkämpfe in der Gesellschaft sind nur Reaktionen auf diesen im Grunde neutralen Vorgang. Und das ist diese Neutralität der Technik, die immer noch zu sehr nach dem 19. Jahrhundert riecht. Und deswegen war auch verhasst der Nietzsche. Und das will er abschaffen. Er will sozusagen den Kampf, als Krieg gelten lassen, ohne ein drittes Element zuzulassen. Und das ist dann der Rassenkampf. Allerdings bei dem Rassenkampf ist es so, dass einige Rassen gewinnen, andere verlieren, aber dann die anderen gewinnen wieder und die früheren verlieren und so weiter. Das heißt, es gibt kein Sieger dabei. Ja, sondern die Sieger ändern sich, die Herrschaftsrasse ändern sich, die Unterliegenden ändern sich auch. Das ist so ein ewiges Spiel, bei dem man nicht im Vorhinein feststellen soll, wer gewinnt, wer nicht gewinnt, so kann jeder tendenziell irgendwann vielleicht hoffen, dass eine Rasse zur Herrschaft kommt oder irgendwann geherrscht hat und vielleicht noch einmal herrschen wird und so weiter. Das ist alles sehr schön beschrieben dann in der Vorlesung zur Biopolitik von Foucault, da diese Figur von Nietzsche aufgreift und systematisiert und sehr, sehr gut in dieser Verteidigung der Gesellschaft, heißt es immer, sehr gut beschreibt, ja, wie diese Hoffnungen, Erinnerungen, dieses Gedächtnis der Siege, der Niederlagen in einer Konstruktion des ewigen Kampfes der Rassen und der Menschengruppen, der Ethnien und so weiter, wie das alles in der Gesellschaft funktioniert und sozusagen das Unbewusste und das Unterbewusste einer äußerlich befriedeten Gesellschaft beherrscht. Na gut, aber wir haben hier ein Trost. Ja, wie gesagt. Das Bild scheint drastisch zu sein, aber hat so immer noch eine tröstende Note. Und das ist eben der Trost, dass jeder irgendwie herrschen kann, ja, oder unterliegen kann, aber wie auch immer. Aber irgendwie ist das schon. Und dann haben wir aber ein viel interessanteres Modell, weil absolut ausweglos, ja, ist noch. Und das wollen wir eben, eine Situation der absoluten Ausweglosigkeit, das ist die Unmöglichkeit, überhaupt irgendwann etwas zu denken. Und das ist der Kampf der Geschlechter. Der Kampf der Geschlechter ist ausweglos. Ja. Im Unterschied zum Kampf der Klassen und der Rassen, der immer sozusagen einen gewissen Rollentausch voraussetzt, das ist, mal herrscht eine Klasse, mal herrscht eine andere Klasse, mal herrscht eine Rasse, mal herrscht eine Rasse. Geschlechterkampf ist ausweglos, weil er ein Kampf ist, bei dem die Rollen sich letztendlich doch nicht wechseln. Ja. Und ein solcher Kampf, in dem sozusagen kein Sieger und kein eindeutig Unterlegener gibt. Nun, warum Freud? Sicherlich ist die, hatte Freud in der Zeit geschrieben, als der Geschlechterkampf das Thema des geistigen Österreichs war. Und in Wien damaliger Zeit sprach man nur über den Geschlechterkampf und sonst nichts. Ja? Und Weininger und so, wir kennen das. Das ist das einzige Thema von der Kunst, Literatur, Schnitzler. Bei Freud findet man dieses Thema explizit nicht. Er ist so ein friedlicher Wissenschaftler, ja, auf der Oberfläche, der ständig sich bemüht, sozusagen rational, friedlich und so weiter diskutieren. Also seine Attitüde ist ja eine sehr traditionelle, wissenschaftliche und philosophische. Er hat aber etwas gemacht, was dieser Kampf der Geschlechter die richtige Schärfe gegeben hat. Da war was uns am Waage, ja, Frau, Mann, na gut, Tiere, ja, beide sind Tiere, ja, wenn Sie sich erinnern an die, ja, wenn Sie sich erinnern an die Bilder von, ich weiß nicht, Stuck, also damalige Zeit und so, das sind immer so Neandertaler Männer, ja, die für eine hübsch aussehende Neandertalerinnen sozusagen kämpfen so mit und so. Also obwohl das irgendwie alles so sehr reizvoll war und so weiter, aber das ganze archaische Sprache, ja, und das war Tier im Menschen, ja, und so, das war nicht das Richtige. Und Freud hat also durch einen genialen Zug, er hat sozusagen dieser Geschlechterkampf dermaßen modernisiert und übersetzt in der heutigen Situation, dass der feministische Diskurs ermöglicht und im Grunde sozusagen dieser Geschlechterkampf zum Thema des 20. Jahrhunderts gemacht, indem er im Grunde gesagt hat, sagen wir, Subjekt-Objekt-Verhältnis. Ja? Das Subjekt-Objekt-Verhältnis ist der ist die Grundlage jeder Erkenntnis. Ja. Das ist die Grundlage der Erkenntnistheorie. Spricht man über das Denken, spricht man über die Wissenschaft, spricht man über Sozialwissenschaft, spricht man über Gesetze. Überall, alles wird reguliert von Subjekt-Objekt-Verhältnis. Ja. Und Subjekt-Objekt-Verhältnis wurde immer bis Freud verstanden, als Verhältnis zwischen Denken auf der einen Seite und der Welt auf der anderen Seite. Das heißt, das Denken ist das Subjekt, die Welt ist das Objekt. Das Denken denkt die Welt und einzelne Gegenstände in der Welt und das ist das Subjekt-Objekt-Verhältnis. Ja? Das Subjekt-Objekt-Verhältnis ist das, sozusagen konstituiert das Denken, ist der das Verhältnis, in dem das Denken sich überhaupt entwickelt. Das heißt, wir können überhaupt nicht denken, wenn wir das Subjekt-Objekt-Verhältnis nicht denken. Ja? Das ist ausgeschlossen. Und das Objekt-Subjekt-Objekt-Verhältnis ist sozusagen das Horizont oder die Formel, in dem sich das Denken überhaupt erst konstituiert. Ganz abstrakt, abgesehen von allen sonstigen Geschichten. Im Grunde, was Freud gesagt hat, er hat gesagt, das Subjekt ist der Mann, das Subjekt ist die Frau. Oder sagen wir so, das Subjekt ist Phallus, Objekt ist Vagina und Erkenntnisakt ist Geschlechtsakt. Und wenn man das sagt, dann sexualisiert man das Denken als solches. Das heißt, man macht das Denken zum Geschlechtsakt, auch der Erkenntnis zum Geschlechtsakt. Und da gibt es ja keinen Ausweg. Ja. Wenn bei Nietzsche und bei Marx irgendwie diese Determinanten im Spiel, also das war das Denken auf der einen Seite und dann wurde dieses Denken determiniert von Klassenzugehörigkeit oder Rassenzugehörigkeit, aber determiniert von außen. Das heißt, das Denken war relativ unabhängig. Bei Freud ist das Denken selbst ein materieller Akt, und zwar ein Geschlechtsakt. Das heißt, das Denken selbst ist nicht determiniert, sondern ist schon eine sexuelle Handlung, weil das Denken immer schon ein Subjekt-Objekt-Verhältnis ist und Subjekt-Objekt-Verhältnis ist ein libidinöses Verhältnis von Anfang an. Und das ist ja ziemlich unschlagbare Geschichte, weil auf der einen Seite haben wir diese Festlegung, auf der anderen Seite haben wir eine ziemliche Festlegung der Geschlechterrolle. Die sind so nicht so einfach zu überwinden. Ja? Ich meine, Gentechnik hin und her, ja, und so. Und Transvestiten, ja, liebt man so in Filmen zu zeigen und so. Aber man muss ja schon im Endeffekt sagen, dass die Geschlechterrollen sind relativ festgelegt. Ja? Was man auch immer dazu sagen. Na gut, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die Rollen im Denkart. Also Objekt-Subjekt-Verhältnis auch festgelegt. Wenn man jetzt sagt, sie sind homolog oder im Grunde etwas zu erkennen, bedeutet nichts anderes als ein Objekt des Begehrens durch einen Begriff, das heißt durch ein Greifen zu vergewaltigen letztendlich oder zumindest anzueignen. An dem Moment, an dem wir in diese Richtung beginnen zu denken, müssen wir feststellen, dass unsere ganze Sprache plötzlich das unmittelbar plausibel macht. Ja? Es gibt kein Wort, das in unserer Sprache Erkenntnisakt beschreibt, das nicht zugleich auch sexuell beschreiben könnte oder effektiv auch beschreiben. Tatsächlich funktioniert die Sprache so, dass zwischen Objekt der Erkenntnis und Objekt des Begehrens kein Unterschied gibt in der Sprache. Es ist merkwürdig, dass es vor Freud niemandem aufgefallen hat, aber es ist wirklich so. Jeder versucht, eine Trennung funktioniert nicht, weil die Metaphorik einfach nicht danach ist. Die Frage, die Sprache funktioniert einfach so. Und wenn man noch alte Übersetzungen der Bibel liest, also Alte Testament, dass eine Frau zu erkennen, bedeutet sie sozusagen zur Frau zu nehmen, ja, nicht so zu schlimm. Na gut, das bedeutet aber gleichzeitig, dass nur der Mann hat ein Begehren, die Frau hat kein Begehren. Nur der Mann hat Erkenntnisvermögen, die Frau hat keins. Was folgt daraus? Daraus folgt Unterschiedliches. Wobei, wenn man genau hinsieht und irgendwie so einen Überblick verschafft, über die feministische Literatur der letzten Jahrzehnte. Und zwar nicht die, die Feuilletons so sich mächtig machen, sondern so reflektierte deutsche Diskurs. Dann hüten die meisten Theoretikerinnen davon zu sagen, die Frau hat Begehren und die Frau hat Erkenntnisvermögen. Oder sollten sie haben. Weil, sagt man das, verliert man als Frau ihre eigenständige Position. Das heißt, man, Frau wird zum Mann dann und verliert dann als Mann. Ja, der Mann ist immer schon Mann. Also wenn die Frau das Gleiche von sich behauptet, dann ist das nicht gut. Die bessere Strategie ist, die Sache umzuwerten, und damit beschäftigen sich eigentlich die klugen feministischen Theoretiker seit 60 Jahren. Um zu sagen, es ist besser, kein Begehren zu haben und es ist besser, kein Erkenntnisvermögen zu haben, als die zu haben, und deswegen ist die Frau besser als der Mann, ohne aufzuhören, Frau zu sein. Nun, wenn man diese Strategie vor Augen hat und ein paar feministische Bücher gelesen hat, dann erlebt man in unserer Kultur ein ziemliches Aha-Erlebnis. Ja? Also man liest ja überall so etwas wie: Der Künstler will doch nicht aus seiner Künstlerrolle austreten und will nicht dem System entgehen, er will innerhalb des Systems sich anders positionieren und behaupten. Ja? Und zum Beispiel, die Proletarier wollen keine proletarische Revolution jetzt machen. Stattdessen wollen sie innerhalb des Systems, um dieses System zu sprengen, ihre Bedingungen sozusagen zu ändern. Ja? Wohin wir auch sehen wir einen Diskurs, der ein weiblicher ist. Also wenn man sozusagen die innere Struktur und die Genealogie des herrschenden kulturellen Diskurses oder politischen Diskurses ansieht, dieser Diskurs hat seine intellektuellen Wurzeln in der feministischen deutschen Schreibung der 60er und der 70er Jahre, wo die Frauen angefangen haben, eben die Position zu schreiben, darüber, dass man die Position der Frau ändern soll, ohne aufzuhören, Frau zu sein. Ja? Und also diese sozusagen Formulierung wird verbreitet, bis er im Grunde auf alle Bereiche übertragen wird. Und die Figuren der Dekonstruktion zum Beispiel, wie sie von Derrida betrieben werden, ist nichts anderes als eine Verallgemeinerung des feministischen Diskurses, indem man sagt, man soll sozusagen im herrschenden Logozentrismus bleiben, und Derrida sagt ja explizit, dass Logo-Falozentrismus das Gleiche, das heißt, er akzeptiert diese falsche Angleichung von Falozentrismus. Im herrschenden logozentrischen, falozentrischen System innerhalb bleiben, innerlich dekonstruieren und dieses System zu verlassen. Ja? Im Grunde ist eine Übertragung von philosophischen, abstraktphilosophischen Stimmen des feministischen französischen Schreibens der 60er, 70er Jahre. Wir haben also plötzlich eine Politik des Objekts, und das ist im Grunde, feministische Politik ist die Politik des Objekts. Und zwar so erfolgreich, dass Lacan nur sich etablieren konnte, indem er gesagt hat, der Mann ist ursprünglich kastriert. Ja. Er ist immer noch besser als die Frau, aber er ist besser als die Frau, nur weil er die bessere Frau ist. Nämlich die Frau weiß nicht, dass sie kastriert, oder der Mann weiß es. Und deswegen ist sozusagen der Mann eine selbstbewusste, selbstreflektierende, ihre Situation gut verstehende Frau. Ja. Weil der Mann eigentlich ist zum Sexualakt nicht fähig, ja, wie Lacan sagt. Er ist nur zur Masturbation fähig, ja. Allein oder mit anderen. Und diese ganze Erkenntnis oder Besitzfigur in Besitz nehmen, sozusagen, das ist alles illusionär. Man nimmt nichts in Besitz und man erkennt auch nichts. Das Subjekt ist eine große Illusion. Phallus ist eine Einbildung des Mannes. Im Grunde ist der Mann ursprünglich kastriert. Wir sehen also, beobachten die Entwicklung der Diskurse, die auf dieses radikale Trauma des Denkens und das libidinöse Trauma oder das Geschlechtstrauma, das entsteht durch die Sexualisierung des Denkens. Das heißt, die Übertragung des Denkakts in die Sexualterminologie. An dem Augenblick, an dem das Denken selbst nicht nur determiniert wird von, wie bei Nietzsche und Marx, von der materiellen Beschaffenheit seiner Träger, sondern sich selbst als materieller Sexualakt gendert, ja? So wie Amerikaner sagen, every thinking is gendered thinking. Ja, das heißt, das Denken hat ein Geschlecht von Anfang an. Ja, ursprünglich. Bei dieser Situation und kann sozusagen auch die Beschaffenheit, also Subjektverhältnis, aber gleichzeitig nicht umkehren, nicht außer Kraft setzen, sondern muss in diesem Verhältnis bleiben, vielleicht nur anders interpretieren, sondern bleiben, da haben wir wirklich schwierige Probleme mit dem Denken. Wir haben grundsätzlich zwei schwierige Probleme. Ein Problem habe ich jetzt analysiert, nämlich, dass das Denken hat eine Klasse, hat eine Rasse, das Denken selbst. Aber vor allem ein Geschlecht. Und das ist etwas, was man im 20. Jahrhundert sagt und denkt, das war man früher nie gesagt und nie gedacht hat. Und das ist, wie gesagt, die Abschaffung des Denkens im Grunde klassischer Form, was wir das gekannt haben, alle diese Jahrhunderte und Jahrtausende. Und das zweite Problem habe ich angedeutet und möchte nächste Woche thematisieren, habe ich in einem anderen Zusammenhang gemacht, aber ich möchte das wirklich sozusagen pointiert machen, nämlich, das ist die Zeit des Denkens. Das heißt, Zeitbedingtheit des Denkens, wie viel Zeit braucht man für das Denken, inwieweit Denken von Zeit abhängig und determiniert wird, das Themen von, nicht nur von Heidegger, ja, sondern eigentlich ein auch herrschendes Thema. Und wenn man Gendering des Denkens auf der einen Seite nimmt, Zeit des Denkens auf der anderen Seite nimmt, und sich die Frage nach der Zeit der Sexualität stellt, sich die Frage stellt nach der Beschaffenheit des Geschlechtsaktes, dann versteht man besser, was die Analogie zwischen Kreativität, also diesem gewandelten Denken auf der einen Seite, Sexualität auf der anderen Seite, also alle diese Zusammenhänge, die ich einführend thematisieren möchte. Damit bin ich ja mit meiner Darstellung fertig, aber ich möchte Sie wirklich um Folgendes bitten. Ich mache das jetzt, so eine Einführung werde ich nächste Woche machen, vielleicht noch ein paar Mal. Das heißt, vielleicht noch eine Woche oder noch eine Woche. Ja. Dann aber bin ich im Grunde am Ende. Oder ich muss so etwas wie Referate halten, ja, was irgendwie keinen Sinn ergibt. Ja. Statt argumentärische Überlegungen. Und deswegen möchte ich Sie darum bitten, darüber nachzudenken, was sie als Referat übernehmen könnten. Und der Kreis ist folgendes. Alles, was mit der marxistischen Determiniertheit der Kultur zu tun hat, sagen wir, Anfang der Schule, Max Weber, Jameson jetzt, ja. Also alles, was sozusagen über die Klassen determiniert wird, geschrieben ist, und das ist viel, alles gehört dazu. Alles, was Feminismus zu tun hat, in erster Linie. Früherer Feminismus wie Irigaray und Soucy. Irigaray oder Soucy, also 60er, 70er Jahre. Jetzt Butler, Elizabeth Bronson vielleicht. Auf jeden Fall Theoretikerin, die sich aktuell damit beschäftigen. Dann politische Lehre der Dominanz. Das heißt, wer jemand über die Politik der Dominanz, diejenigen, die in Brüssel waren, haben Chantal Mouffe erlebt, zumindest auf dem Screen und ihre Bücher gesehen. Also alle, was über Hegemonie, Verbindung des Denkens mit Herrschaft und so weiter reden wollen, bitte schauen Sie Richtung Ernest Laclau, Chantal Mouffe und ihre Schule. Inzwischen liegt alles ziemlich zügig übersetzt vor. Das war vor ein paar Jahren nicht der Fall, jetzt ist alles übersetzt, sind Diskussionen übersetzt darüber und so weiter, ist alles übersetzt. Žižek. Žižek, soweit er mit Lacan und auf der einen Seite mit Laclau auf der anderen Seite argumentiert. Dann ethnische Geschichten in erster Linie. Und das möchte ich wirklich sehr begrüßen, wenn Michel Foucault ja wieder unter diesem Aspekt diskutiert wird. Nicht nur seine Texte über Strafanstalten und so weiter, das kann man auch wiederholen, das haben wir in einem anderen Zusammenhang gemacht, das kann man auch einbauen, aber vor allem seine späteren Schriften zur Biopolitik. Das kann man alles sicherlich erweitern zu der Frage der Feminismus in der Fotografie, Feminismus in der, also alles was mit Rosalind Krauss und so, also mit dieser Linie zu tun hat. Also alles, was damit zu tun hat, kann man machen. Was ich wirklich brauche, sind Vorschläge und sagen wir, ja okay, nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche ist wirklich die höchste Zeit. Sonst funktioniert das nicht so richtig. Sonst muss ich einfach referieren und das ist für mich nicht gut, für Sie auch nicht, ja. Das ist ein Zappelschirm. Was mit Ihnen? Im Namen der Dame, Chantal Mouffe, M-U-F-F-E. Na, also schauen Sie einfach, was vorliegt. Ernest Laclau. Laclau, L-A-C-L-A-U. Ernest Laclau. Also schauen Sie einfach, was überhaupt in diese Richtung hindeutet. Also was mich interessiert ist Zusammenhang Klasse, Rasse, Geschlecht, Herrschaft, Denken. Also dieser Zusammenhang. Es gibt genug Literatur dazu und seien Sie aktiv. Jetzt, diejenigen, die zum Gespräch bleiben wollen, sollen das tun, ich mache eine Unterbrechung, diejenigen, die Diskussion teilnehmen wollen, bleiben. Ich muss noch eine Prüfung abnehmen, sozusagen, dann, wir haben noch eine Stunde, also das mache ich um 12:30 Uhr.